Wir gehen nach Hebräer 11, 11 bis 12. Abraham oder die Standhaftigkeit des Glaubens. Gabriele Schmidt steht auf ihrem Acker und bewegt sich nicht. Eigentlich ist das keine Nachricht. Aber Gabriele Schmidt gehören 4000 Quadratmeter des begehrtesten Stück Land in ihrer Stadt. Hier will nämlich ein bekanntes Unternehmen ein 25 Hektar großes Logistikzentrum samt Gleisanschluss bauen. Ein Wahnsinn, findet Gabriele Schmidt, und deshalb verkauft sie nicht. Der Widerstand der Grundstückseigentümerin trifft die Pläne des Unternehmens an einer empfindlichen Stelle, nämlich ausgerechnet beim Gleisanschluss. Der müsste über diese 4000 Quadratmeter laufen. Das ist im Vergleich zur Gesamtfläche für das Logistikzentrum ein winziges Stück. Aber da sollen eben die Güterzüge rollen und Gabriele Schmidt sagt nein. Wenn es nach Gabriele Schmidt geht, wird daraus sowieso nichts. Ich verkaufe nichts, sagt sie und lächelt. Sie meint, was sie sagt. Schließlich sagt sie, wäre sie selbst ja dann Anliegerin des Logistikzentrums und würde womöglich rund um die Uhr vom Licht und Lärm gestört. Nein, nein, sagt sie, es geht mir um die Umwelt. Durch die bodentiefen Fenster in ihrem Wohnzimmer hat sie einen herrlichen Blick nach draußen. Die aufgehende Sonne leuchtet direkt auf den Frühstückstisch. Und einige der hohen Herren, die zu ihr kamen, um zu verhandeln, sie waren mehrmals da, hätten wohl sicherlich ganz gerne mal in diesen Tisch gebissen, vor lauter Ärger, dass Gabriele Schmidt sich nicht rührt. Alles gescheitert. Frau Schmidt sagt, ich werde das Ganze verhindern. Frau Schmidt ist im Widerstand und wie der sprichwörtliche standhafte Zinnsoldat schert sie sich nicht einen Dreck um das Unternehmen, das sie unter Druck setzte. Sie blieb knochenhart. Das ist ungewöhnlich und nötigt einem irgendwie Respekt ab. Und um Standfestigkeit wird es auch in dieser Bibelarbeit gehen. Es ist die Standhaftigkeit des Glaubens. Und noch einmal wird uns Abraham dabei beschäftigen. Punkt 1, eine ausweglose Situation. Hebräer 11, 11 bis 12. Aufgrund des Glaubens erhielt Abraham zusammen mit Sarah auch die Kraft, ein Kind zu zeugen, obwohl sie unfruchtbar war und beide schon zu alt dafür. Er war nämlich überzeugt, dass Gott sein Versprechen halten würde. Darum sind auch von dem einen, dessen Kraft schon erstorben war, so viele gezeugt worden wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählig ist. Zunächst eine Bemerkung zum Bibeltext vorweg. In Ihrer Lutherbibel liest sich Vers 11 ein bisschen anders, als ich das eben vorgelesen habe. Da heißt es, durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters, denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Was ist denn nun richtig? Ist Sarah hier Thema oder Abraham? Man kann das herausfinden. Für Nachkommen hervorbringen steht im griechischen Text des Neuen Testamentes das Wort katabolen spermatos. Übersetzt würde das heißen Sperma ablegen oder Sperma ausstreuen. Es bezeichnet also, könnte man sagen, eindeutig die männliche Funktion beim Zeugungsakt. Hebräer 11, Vers 11 muss also richtig übersetzt werden. Aufgrund des Glaubens erhielt er, nämlich Abraham, zusammen mit Sarah auch die Kraft, ein Kind zu zeugen. Das passt auch viel besser in den Textzusammenhang, wo vorher und hinterher immer von Abraham die Rede ist. Gut, jetzt wenden wir uns dem Text selbst zu. Es gibt ein bekanntes Sprichwort. Das heißt, wenn man aus dem Rathaus herauskommt, ist man klüger, als wenn man hineingeht. Nun, ich vermute, dass das auch ein bisschen vom Rathaus abhängt, aber im Prinzip stimmt die Sache. Im Nachhinein sehen viele Dinge viel einfacher aus, als sie sich im Vorhinein darstellten. Und ganz genauso verhält es sich nun auch zwischen Abraham, dem Mann aus Ur, und uns. Also wir sind die Leute, die aus dem Rathaus herauskommen. Er war derjenige, der hineinging. Wir haben den Überblick über die zurückliegenden Jahrhunderte und Jahrtausende. Er hatte ihn nicht. Wir wissen, wie es alles ausgegangen ist mit Gottes Verheißungen an Abraham. Er wusste es nicht oder jedoch oder doch nur sehr unvollständig. Wir wissen zum Beispiel, dass Abraham wirklich zum Vater vieler Völker wurde, wie es in 1. Mose 17, Vers 4 heißt. Wir wissen, dass die Nachkommen Abrahams wirklich waren wie die Sterne am Himmel oder wie der Sand am Ufer des Meeres. Wir wissen, dass sich dieses Versprechen Gottes erfüllte. Wir wissen, dass aus Abraham wirklich das 12-Stämme-Volk Israel wurde. Wir wissen das alles, weil wir aus dem Rathaus herauskommen. Wir haben die Bibel, wir haben den Überblick, wir haben es leicht. Aber bei Abraham selbst, wie war es bei ihm? Bei ihm war es anders, ganz anders. Denn menschlich gesehen war bei ihm ja nichts mehr zu machen. Menschliche Hoffnung hatte ausgespielt bei Sarah und ihm. Also es gibt so einen törichten Spruch, wenn du meinst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Schon mal gehört? Dieser Spruch hat bei Abraham und Sarah sein Leben ausgehaucht. Mit 80 bitte kriegt man keinen Nachwuchs mehr. Mit 90 erst recht nicht. Und da kommt auch nicht von irgendwo ein Lichtlein her. Das ist doch lächerlich. Aber die Bibel beharrt darauf, dass es doch genauso war, weil Gott selbst die Dinge lenkte und die Fäden zog. Tatsächlich war es so, als Gott dem Abraham sein großes Versprechen gab, da packte er ihn ausgerechnet an der schwierigsten Stelle seines Lebens, an seiner Kinderlosigkeit und an seinem Namen. Und er schickte ihn in eine atemberaubende und schier ausweglos erscheinende Herausforderung hinein. Eines Abends führte er Abraham hinaus in die klare Nacht, zeigte ihm den Sternenhimmel und gab ihm eine Verheißung. 1. Mose 15, Vers 5. So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Tja, das war eine gewaltige Verheißung und sie brachte noch eine viel gewaltigere Spannung mit sich. Denn Abraham war längst alt, seine Frau war auch längst alt. Es war längst aus und vorbei mit dem Kinderkriegen und alle wussten es. Abraham selbst wusste es, seine Frau sowieso, die Angestellten und Verwandten auch. Es war alles so furchtbar offensichtlich. Und da hinein gab Gott nun ausgerechnet dieses Versprechen. Das brachte eine Spannung mit sich, die kaum noch auslotbar war. Und jetzt überlegen wir mal. Sehr viele Jahre seines Lebens hat Abraham bei Hebron gewohnt. Das steht in 1. Mose 13, Vers 18. Er war sehr reich, er hatte viel Vieh und besaß auch etliche Brunnen. Mit Sicherheit war er darum ein wichtiger Mann für all die Kaufleute, die dort auf den Straßen vorbeizogen. Wenn die mit ihren Karawanen vom Norden oder Süden vorbeikamen, machten sie Halt bei Abrahams Brunnen. Die Knechte Abrahams sorgten für die Tiere und ihre Eigentümer, sie verkauften Wasser und Nahrungsmittel an sie und dann, wenn der Abend heranrückte, kamen die Kaufleute in Abrahams Zelt, um ihm ihre Reverenz zu erweisen. Diese typischen orientalischen Palaver folgten nun einem ganz bestimmten Muster, das sich immer wiederholte. Der Hausherr stellte zunächst viele Fragen. Wer bist du? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Wie lange bist du schon unterwegs? Und so weiter und so weiter. Und die Gäste gaben Antwort. Sie stellten sich auf diese Weise dem Hausherrn vor. So konnte das eine ganze Weile gehen, aber dann kam der Zeitpunkt, wo Abraham sich selbst mit dem Namen, seinem Namen vorstellen musste. Abram, Vater von vielen. Es muss hunderte, ja tausende von Malen so gelaufen sein. Und jedes Mal mag es Abraham bitterer und schwerer geworden sein. Denn in dem Moment, wo er seinen Namen aussprach, Abram, eigentlich Avram, Vater von vielen, da reagierten natürlich seine Gäste. Was? Vater von vielen? Vater von vielen, das ist ja großartig. Herzlichen Glückwunsch. Wie viele Söhne hast du denn? Und dann Abrahams Antwort, jedes Mal wieder so furchtbar demütigend für ihn. Keinen. Und dann muss man sich die Gesichter seiner Gäste vorstellen, die vielleicht nur unvollkommen ein Lächeln oder ein Lachen unterdrückten. Wie? Der Vater von vielen hat keine Kinder? Das heißt, Abraham muss die Frage nach seinem Namen gehasst haben und die demütigende Antwort, die er immer wieder geben musste. Vater von vielen? Vater von keinem. Und wenn Sie dann weiter bedenken, damals lebte man in Zelten aus Stoff und Tierhäuten. Es gab wenig Privatsphäre. Was muss es in den Jahren, auch als Abraham noch jünger war, für Tratsch und Klatsch gegeben haben unter seinen Angestellten? Na, wer ist denn nun unfruchtbar, er oder sie? Bestimmt haben die Leute sich die Mäuler zerrissen. Und bestimmt war Abrahams Seele wund an dieser Stelle. Und später gab ihm Gott dann einen neuen Namen. Aus Abram, Vater von vielen, wurde nun Abraham, Vater vieler Völker. 1. Mose 17, 3 bis 5. Und dieser Name war natürlich noch viel schwerer zu tragen, denn der Vater vieler Völker hatte ja noch nicht mal ein einziges Kind. Bitte vergessen wir nicht, für Abraham war alles anders als für uns. Er wusste nichts von Isaak, er wusste noch nichts vom 12-Stämme-Volk Israel, er wusste natürlich auch nichts von geistlichen Kindern. Er hatte bis dahin auch noch kein augenfälliges Wunder mit Gott erlebt. Er stand vor dem Rathaus. Er wusste all das nicht, was wir heute so ganz locker wissen. Er hatte nicht den Überblick. Und er musste noch Jahre warten, bis sich das allererste kleine Stückchen von Gottes Versprechen in Erfüllung verwandelte. Und hier wird nun sofort eines wichtig und aktuell für uns. Wir werden im Laufe unseres Lebens immer wieder einmal in Situationen kommen, wo die harten, vielleicht sehr harten Fakten unseres Lebens alles sehr hoffnungslos aussehen lassen. Alle menschlichen Krücken und Hilfen werden dann in der Regel wegbrechen. Wir werden dann in einer sehr nackten Situation stehen, in der wir ganz alleine entscheiden müssen, wem wir glauben wollen, den harten Fakten unseres Lebens oder dem Wort Gottes. Gott mutet uns solche Situationen zu, er führt uns sogar mitten hinein. Und wir stehen dann wie Abraham vor dem Rathaus. Wir haben keinen Überblick, wir haben keine blasse Ahnung, wie Gott unsere Not in den Griff kriegen könnte. Und meist gibt es auch keinen, den wir fragen könnten, der durch eine ähnliche Lage vielleicht schon mal einmal selber hindurchgegangen ist. Wir müssen dann ganz allein entscheiden und an der Hand Gottes Neuland betreten. Dann kann es schon passieren, dass unser Herzchen uns puckert. Und wenn solche Situationen kommen, ist es gut, an Abraham zu denken. Menschlich gesehen war bei ihm alles total hoffnungslos, menschlich gesehen. Unsere Lage kann also nicht wirklich schwieriger sein als seine. Und jetzt fragen wir, Punkt 2, wie hat Abraham diese Situation bewältigt? Eine herausfordernde Alternative. Also wir wollen nicht drum rumreden. Erstmal hat Abraham nicht sehr souverän reagiert und seine Frau Sarah erst recht nicht. Die Bibel fasst Abrahams erste Reaktion mit diesen Worten zusammen, 1. Mose 15, Vers 6, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Das hört sich gut an und das war auch wirklich gut, das war gut. Aber es kamen danach auch Zeiten, da war Abraham nicht mehr so straight. Er geriet ins Schwanken. Und je länger sich die Erfüllung von Gottes Versprechen hinzog, umso fantastischer erschienen den Eheleuten Abraham und Sarah Gottes Zusage. Nach 10 Jahren, in denen sich nichts getan hatte, erschien alles aussichtslos. Und da hatte Sarah eine Idee. Vielleicht könnte man doch so ihre Überlegung der Erfüllung von Gottes Versprechen mit menschlichen Mitteln ein kleines bisschen nur nachhelfen. Das erste Buch Mose, Kapitel 16, 1 bis 4, berichtet Folgendes. Sarah, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarah sprach zu Abraham, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarahs. Da nahm Sarah Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abraham 10 Jahre lang im Land Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar, die wurde schwanger. Abraham hat sich auf die unglückselige Idee eingelassen. Sein Glaube war alles andere als stark in diesem Moment. Und wie viele Probleme sind durch diesen Unglauben später entstanden? Als er dann 99 Jahre alt war, wiederholte Gott sein Versprechen nochmal. Da heißt es in 1. Mose 17, 15 bis 17, du sollst Sarah, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker. Jetzt kommt seine Reaktion. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden und soll Sarah 90 Jahre alt gebären? Naja, es ist nichts Geringes zu lachen, wenn Gott spricht. Es zeugt nicht gerade vom Glauben, oder? Also Abraham sieht nicht gut aus in dieser Situation. Und die Bibel berichtet dann, dass er zu dem Schluss kam, bestimmt meint Gott Ismael, der Sohn von Hagar. Aber Gott blickte in seine Gedanken und korrigierte ihn sofort. Nein, Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen. Also Gott ermutigte ihn und stärkte seinen Glauben. Später ist das dann noch einmal passiert. In 1. Mose 18, Vers 10 berichtet das. Da war es dann übrigens Sarah, die lachte. Also die war auch, macht nicht so eine gute Figur. Wir merken also, perfekt war Abraham nicht, Sarah auch nicht. Abraham hatte Phasen, wo er eine Stärkung des Glaubens bitter nötig hatte. Die Bibel verschweigt das an keiner Stelle. Und es stellt sich angesichts von Abrahams Schwächephasen im Glauben dann doch die Frage, wie kommt es eigentlich, dass er in der Bibel ein Glaubensvorbild ist? Ich meine, bei all den Fehlern, die er machte, ja, wie kommt das? Die Bibel liefert selbst die Erklärung, die findet sich im 1. Buch Mose, Kapitel 22, 1 bis 19. Da wird berichtet, dass Gott den Abraham gegen Ende seines Lebens in eine Herausforderung hineinschickte, die einem den Atem stocken lässt. Er befahl ihm, den verheißenen Sohn Isaak auf dem Berg Moria zu opfern. Das ging eindeutig an die Grenzen. Das heißt, nach Abrahams vielen Fehlern, die er gemacht hat, setzte Gott ihn am Ende seines Lebens einer gewaltigen Herausforderung, einer Belastungsprobe aus. Man kann vermuten, ich formuliere vorsichtig, man kann vermuten, hätte Abraham in den Jahren vorher nicht so viele Fehler gemacht, hätte Gott ihm vielleicht diese letzte Herausforderung erspart. Kann sein, es ist eine Vermutung. Klar ist nur, dass Abraham in dieser letzten Herausforderung, in die Gott ihn führte, sich glanzvoll bewährte. Er machte keinen einzigen Fehler. Und das ist der Grund, warum die Bibel Abraham als Glaubensvorbild vor uns hinstellt. So, und jetzt schauen wir uns an, wie er mit seinem Alter und seiner Kinderlosigkeit einerseits und Gottes großem Versprechen andererseits umgegangen ist. Da müssen wir nun sagen, Abraham war Realist. Er nahm seinen eigenen greisenhaften Leib wahr, der mit fast 100 Jahren sicher alles andere als jung und federnd war. Der Römerbrief Kapitel 4, 19 schreibt, Abraham wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, und auf den erstorbenen Mutterschoß der Sarah. Abraham sah nüchtern auf sich selbst, er sah nüchtern auf Sarah, die längst eine alte Frau geworden war, mit weißem Haar und Falten im Gesicht. Er hat es alles mit großer Nüchternheit gesehen. Er hat nicht auf jung gemacht. Er ist nicht mit Lederjacke, Nietenhosen und Haargel durch die Gegend gerockt, als wäre er gerade 19. Er hat die harten Fakten seines Lebens nüchtern gesehen und akzeptiert. Er wusste, ich bin ein alter Mann und Sarah ist eine alte Frau. Und dann hat er noch etwas getan, etwas sehr Entscheidendes. Das steht im Römerbrief, Kapitel 4, Vers 20. Er hat Gott die Ehre gegeben. Nochmal. Er hat Gott in all dem die Ehre gegeben. Also er hat die Fakten seines Lebens nüchtern zur Kenntnis genommen und er hat andererseits auch Gott die Ehre gegeben. Und zwischen diesen zwei Polen hat sich sein Leben abgespielt, zwischen Fakten akzeptieren und Gott die Ehre geben. Und das ist wichtig. Ein normales, gesundes Glaubensleben spielt sich zwischen diesen zwei Polen ab. Zwischen Fakten akzeptieren und Gott die Ehre geben. Und wenn einer der beiden Pole fehlt, läuft es schief. Also, wenn wir aufhören, die zuweilen beinharten Fakten unseres Lebens zu sehen und sie nüchtern hinzunehmen, dann heben wir ab. Wir verlieren dann den Boden unter den Füßen, das bekommt uns gar nicht. Oder andersherum, wenn wir aufhören, Gott die Ehre zu geben, wenn also der andere Pol im Glaubensleben fehlt, dann werden wir erdrückt und fertig gemacht von den harten Fakten unseres Lebens. Dann wird der Glaube stranguliert. Das bekommt uns erst recht nicht. Beides ist nötig. Abraham macht es uns vor. Wir müssen die harten Fakten unseres Lebens, wie auch immer sie aussehen, nüchtern zur Kenntnis nehmen und gleichzeitig weitermachen und Gott die Ehre geben. Dann werden wir stark werden im Glauben. Römer 4, Vers 20 beschreibt es. Abraham zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Gott will, dass wir stark werden im Vertrauen zu ihm. Stark. Er hat kein Interesse daran, dass wir jammernd, geduckt und leise weinend durchs Leben huschen wie die grauen Mäuse. Er möchte, dass wir stark werden im Glauben. Der Glaube an Jesus ist etwas, das stark macht, nicht schwach. Belastungsfähig, nicht wehleidig, robust, nicht wankelmütig. Aber die Grundbedingung muss erfüllt sein, sonst klappt es nicht. Einerseits die harten Fakten unseres Lebens nüchtern akzeptieren, andererseits Gott die Ehre geben. Wir fragen weiter, was heißt das, Gott die Ehre zu geben? Wie sieht das bitte schön praktisch aus? Gott die Ehre geben heißt, nicht an seinen Verheißungen durch Unglauben zweifeln. Oder anders gesagt, Gott wird dadurch geehrt, dass wir seinem Wort glauben, es nicht auslachen, wie es bei Abraham und Sarah war, und es nicht in Frage stellen. Was geschieht, wenn wir an Gottes Wort, so wie die Bibel es präsentiert, zweifeln? Wir machen Gott dann zum Schwächling. Wir unterstellen ihm, dass er den Mund wohl zu voll genommen hat und seine Versprechen nicht erfüllen kann. In der Regel machen wir uns das nicht so klar, wenn wir uns so äußern, aber tatsächlich ist es so, wenn wir die Wahrheit von Gottes Wort in Zweifel ziehen, machen wir ihn zum Maulhelden, der zu viel versprochen hat. Das ist nichts Geringes. Nun weiß ich, dass die harten Fakten des Lebens einen bisweilen sehr niederdrücken können. Dann wird es schwer, Gott die Ehre zu geben. Und da brauchen wir die Hilfe der Geschwister in der Gemeinde. Das ist unbedingt nötig. Menschen, denen wir uns anvertrauen können, denen wir unser Herz ausschütten können und die mit uns beten. Und zwar nicht nur einmal, sondern uns begleiten, die wir vielleicht ein- bis zweimal die Woche sehen können, um zu erzählen, wie sich die Dinge entwickelt haben und die mit uns durch diese Zeit hindurchgehen. Wenn wir mit allem allein bleiben, wird es schwer. Jesus hat uns auch die Gemeinde gegeben, damit da, wo wir von harten Fakten schier erdrückt werden, und nicht mehr können, dass wir Hilfe von den Geschwistern in der Gemeinde bekommen. Können wir uns einander in der Gemeinde so anvertrauen? Das ist die Frage. Abraham gab Gott in allem die Ehre. Er blieb ausgerichtet auf ihn. Und er sah die harten Fakten seines Lebens und sagte, und dennoch ist Gott der Herr, und dennoch ist Gott der Sieger, und dennoch ist sein Wort wahr, und dennoch wird er am Ende Recht behalten, und dennoch wird er seine Verheißung am Ende erfüllen. Ich warte auf ihn, ich harre auf ihn, ich gebe ihm die Ehre, und ich lasse mich nicht davon abbringen. Das war das, was er tat. Ich gebe ihm die Ehre, ich gebe Gott die Ehre, egal wie lang es noch dauert. Und das nennt man standhaften Glauben. Dann wurde Isaak geboren und Abraham begriff, standhafter Glaube ist niemals vergeblich. Welches sind die harten Fakten Ihres Lebens? Ist es ein despotischer Vorgesetzter? Ist es eine belastete, ausgehöhlte Ehe? Ist es eine Krankheit, die Sie ernsthaft bedroht? Ist es ein herber Verlust, den Sie erlitten haben? Ist es eine schwermütige Seele? Ist es eine tiefe Kränkung? Sind es drückende Schulden? Oder ist es eine erfahrene, himmelschreiende Ungerechtigkeit? Was immer es ist, nehmen Sie die harten Fakten Ihres Lebens nüchtern zur Kenntnis. Gott hat diese Fakten in Ihrem Leben zugelassen. Er weiß längst, wie er sie wenden wird. Er hat die Lösung parat. Darum fliehen Sie nicht. Schon gar nicht in den Alkohol. Betäuben Sie sich nicht. Seien Sie sehr nüchtern und geben Sie Gott die Ehre. Bleiben Sie klar in der Ausrichtung auf ihn. Rufen Sie zu ihm, danken Sie ihm, beten Sie ihn an immer wieder. Lesen Sie sein Wort, die Bibel, und lassen Sie sich durch nichts davon abbringen. Das ist standhafter Glaube. Und wenn Sie merken, dass Sie das nicht hinkriegen, dann bitte sehen Sie nicht, wir haben das schon mehrfach angesprochen, sehen Sie nicht auf Ihr Versagen und auf Ihre Schwäche, sondern sehen Sie auf Jesus, den Auferstandenen, der in Ihnen lebt und dessen Auferstehungsleben sich durch Sie zeigen will und Sie verändern will. Bleiben Sie im Blick auf ihn, im Lobpreis und in der Anbetung. Es kommt der Tag, wo Gott dann eingreifen und alles souverän verändern wird. Und Sie werden sich dann freuen, dass Sie standhaft waren und Gott doch weiter die Ehre gegeben haben. Ihr Leben wird anfangen zu leuchten und zu strahlen, weil es ein Leben war, in dem der Glaube an Jesus bewährt wurde. Hier ist ein Beispiel. Ihrem Gewissen als Christin folgend versteckte die Holländerin Cornelia ten Boom während der Zeit, als Holland von den Truppen Adolf Hitlers besetzt war, versteckte Juden in ihrem Haus, Juden und Mitglieder des nationalen Widerstands gegen Adolf Hitler. Einige Jahre ging alles gut, aber dann wurde ihr Versteck doch entdeckt. Frau ten Boom wurde mit ihrer Schwester Betsy gemeinsam in das deutsche Konzentrationslager Ravensbrück deportiert. Sie berichtet, der Umzug in die Baracke 28 erfolgte in der zweiten Oktoberwoche. Unsere Nasen sagten uns sofort, dass es hier sehr schmutzig war. Das Stroh auf den Pritschen stank. Wir streckten uns aus, unterdrückten den Brechreiz, den der Gestank des Strohs verursachte. Plötzlich setzte ich mich auf. Etwas hatte mich ins Bein gestochen. Flöhe, rief ich. Betsy, hier wimmelt es von Ihnen. Wie können wir hier leben? Ich blätterte in unserer Bibel nach einer Antwort. Seid alle Zeit fröhlich, stand da im ersten Brief an die Thessalonicher. Betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus. Das ist es, Corrie, hörte ich Betsys Stimme. Das ist seine Antwort. Seid dankbar in allen Dingen. Das können wir jetzt gleich tun. Gott für alles in dieser neuen Baracke zu danken. Für was zum Beispiel, fragte ich. Dafür, dass wir hier zusammen sind, für das, was du in deinen Händen hältst. Ich sah auf unsere eingeschmuggelte Bibel herunter. Für all die Frauen, die Gott durch dieses Buch begegnen werden, für die Flöhe und für die Flöhe. Das war denn doch zu viel. Betsy sagte, ich selbst Gott kann mich nicht dazu bringen, für einen Floh dankbar zu sein. Seid dankbar in allen Dingen, erwiderte Betsy, es heißt nicht in angenehmen Dingen. Flöhe gehören hierher, wohin Gott uns geführt hat. Und so dankten wir für die Flöhe. Allerdings war ich diesmal sicher, dass Betsy sich irrte. Wir begannen kleine Gottesdienste zu feiern in Baracke 28. Anfangs gingen Betsy und ich sehr vorsichtig vor, aber als Abend um Abend verstrich und keine Aufseherin sich zeigte, wurden wir kühner. So viele wollten jetzt dabei sein, dass wir nach dem Abendappell einen zweiten Gottesdienst abhielten. Es war merkwürdig. Auf der Lagerstraße waren wir immer unter strenger Bewachung. Genauso war es in dem mittleren Raum der Baracke. Immer war dort ein halbes Dutzend Aufseherinnen und Lagerpolizisten anwesend. Aber in dem großen Schlafraum gab es so gut wie keine Überwachung. Wir verstanden das nicht. Eines Abends, als ich vom Holzsammeln zurückkam, wartete Betsy auf mich. Ihre Augen funkelten. Wie du weißt, sagte sie, haben wir nie verstanden, warum wir hier in dem Raum so viel Freiheit hatten. Nun, ich bin dahinter gekommen. An diesem Nachmittag, sagte sie, habe es einen Streit in ihrer Arbeitsgruppe gegeben und sie hätten die Oberaufseherin gebeten, zu kommen und ihn zu schlichten. Aber sie wollte es nicht. Sie wollte nicht durch die Tür gehen und die Aufseherinnen wollten es auch nicht. Und weißt du warum? Betsy konnte einen triumphierenden Ton nicht unterdrücken. Der Flöhe wegen. Wortwörtlich hat sie gesagt, da wimmelt's doch von Flöhen. Jesus kann mit allen Lebenslagen umgehen, egal wie schwierig und aussichtslos sie erscheinen mögen, und etwas Gutes daraus wachsen lassen. Und darum ist es immer unsere erste, vornehmste Aufgabe, uns von Jesus so verändern zu lassen, dass wir standhaft sind und das Vertrauen zu ihm in schwieriger Zeit bewähren. Amen.